Mumonkan Nummer 41. Bodhidharma beruhigt den Geist. Bodhidharma saß mit dem Gesicht zur Wand. Der zweite Patriarch stand im Schnee. Er schnitt seinen Arm ab und hielt ihn Bodhidharma hin und rief: Mein Geist hat noch keinen Frieden. Ich bitte dich, Meister, beruhige meinen Geist. Bring mir deinen Geist und ich werde ihn für dich beruhigen, antwortete Bodhidharma. Ich habe nach meinem Geist gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden, sagte der zweite Patriarch. Siehst du, dein Geist ist beruhigt, antwortete Bodhidharma. Eigentlich jeder, der sich Zen zuwendet, mit Zen anfängt, möchte seinen Geist beruhigen. Früher, als ich noch VHS-Kurse gemacht habe oder mitgemacht habe, haben wir am Anfang immer eine Fragerunde gemacht und haben die Leute gefragt, was sie sich erhoffen von diesem Kurs, was sie lernen wollen. Und so gut wie jeder hat gesagt, ich will ruhiger werden. Und Michael sagt dann immer, ihr seid hier alle falsch. Pädagogisch unklug, aber die hatten ja bezahlt, die konnten nicht mehr weg. Ich fange an mit Zen. Meistens, weil mir etwas an meinem Geist, wie er ist, nicht gefällt. Das ist schon ein wichtiger Schritt eigentlich. Unser normales Umgehen mit der Welt ist so, dass wenn es uns irgendwie nicht gut geht, dass wir dann genau wissen, dass es nicht an uns liegt, sondern dass wir einfach in ungünstigen Umständen sind. Dass wir den falschen Job haben, den falschen Partner, überhaupt keinen Partner und wir bräuchten einen. Dass irgendetwas anders sein müsste. Dass ich mir die falschen Eltern ausgesucht habe. Dass ich eigentlich vor 100 Jahren hätte leben sollen, bevor das Smartphone erfunden wurde, bevor es E-Mails gab, damals in der glücklichen Zeit. All das sind Erklärungen meines Leidens in der Außenwelt. Das Leiden kommt für mich von außen. Und die Initialzündung für den Zen-Weg ist eigentlich die Erkenntnis, das kommt eigentlich gar nicht von außen. Es gibt ja diese Geschichte, dass es zwei Arten gibt, mit scharfkantigen Himalaya-Bergen umzugehen. Das eine ist halt, also wenn man barfuß über diese Felsen geht, zerschneidet man sich natürlich die Füße. Und die eine Lösung ist halt, den gesamten Himalaya mit Leder zu überziehen. Und die einfachere ist, die Füße mit Leder zu überziehen. Das heißt, zu erkennen, dass der Himalaya an und für sich schon vollkommen in Ordnung ist und so bleiben kann, dass ich nur anders mit ihm umgehen muss. Zu erkennen, dass mein Geist in Unruhe ist und dass das eigentliche Problem ist, dass ich darunter leide, dass ich unter meinem Geist leide, ist schon ein wichtiger Schritt. Aber die Lösung, die wir uns dann ausdenken, kommt wieder aus unserem normalen Subjekt-Objekt-Denken. Das normale Denken, was ich gerade beschrieben habe, hier ich, da Himalaya, ich bin dem Himalaya ausgesetzt, weil er so scharfkantig ist. Und ich habe ja nicht so viel Geld, dass ich den kompletten Himalaya mit Leder überziehen könnte. Ich armer, es gibt einfach keine Lösung. Diese Art, mit der Welt umzugehen, ein Subjekt, Subjekt heißt unterworfen, ein Unterworfenes, ein Leidendes, was den Unwillen der Welt ausgesetzt ist, dieses Modell übertragen wir auf den Umgang mit unserem Geist. Ich stelle also fest, ich leide und habe schon erkannt, dass es nicht irgendwie die Außenwelt, das ist irgendwo mein Geist. Und da stelle ich dann, aber sobald ich anfange, mich mal hinzusetzen, auch wieder fest, dass ich ein Opfer bin. Ich bin wirklich ein Opfer mit A am Ende, wie man auf Neurappisch sagt. Du Opfer. Ich bin meinem Geist ausgesetzt. Das ist sogar noch viel, viel schlimmer als in der materiellen Welt. Wenn ich in der materiellen Welt unterwegs bin, dann kann ich, wenn ich an mich glaube, jeder seines Glückes Schmied, Geld zusammenraffen, mir ein Anwesen bauen, einen Zaun darum ziehen, Leibwächter anstellen und die böse Außenwelt draußen vorlassen, aussperren. Klappt vielleicht nicht ewig. Irgendwann ändern sich vielleicht die Umstände und irgendwann kommen wahrscheinlich diese Leute doch über den Zaun. Aber ich kann es einige Jahre lang vielleicht durchhalten, wenn ich die Mauer hoch genug baue und ich gute Bodyguards habe. Mit dem Geist ist es leider nicht so. Eine Mauer in meinen Geist zu bauen, ist ziemlich schwierig. Das ist aber genau das, was wir uns vorstellen, was Zazen ist, was Meditation ist. Ich baue da so eine Mauer in meinen Geist und dann kommen die ganzen doofen Gedanken nicht mehr durch. Und in der Mitte sitze ich und mir geht's gut. Das heißt, dieses Modell, hier bin ich, draußen ist die böse Welt, haben wir jetzt einfach nur in einen Mikrokosmos in unseren Geist hinein verlegt. Irgendwo im Zentrum meines Empfindens, wir Europäer oder westlichen Menschen würden das immer im Kopf irgendwo lokalisieren. Da gibt es irgendwie so einen Kern. Und der kriegt das alles ab. Der ist diesem Karma ausgesetzt. Und das ist auch ziemlich genau die Vorstellung, die man zum Beispiel im Hinduismus hat. Es gibt diese unzerstörbare Seele. Die hat leider das Problem, dass sie auch leiden kann, weil sie mit dieser blöden materiellen Welt irgendwie in Verbindung ist. Und es geht dann darum, zu versuchen, sich von dieser materiellen Welt zu trennen. Sie ist unrein. Und es gibt dann auch feinmaterielle Welten, die sind schon ein bisschen besser. Das ist das, was wir in den Jhanas erleben. Sehr ruhige Zustände. Aber sie sind immer noch nicht vollkommen. Und letztlich geht es im Hinduismus darum, diese unzerstörbare Seele aus dieser Verbindung rauszuholen und an einen Ort zu schaffen, wo es das Ganze nicht mehr gibt. Und auch das ist ziemlich genau die Vorstellung, die wir meistens von Zazen haben. In irgendeinen anderen Ort schießen kann, wo mein Leiden nicht ist. Im Grunde genommen eine Art Droge, nur gesünder. Macht übrigens genauso süchtig wie Drogen. Die meisten hier sitzen hier schon seit Jahren. Irgendwo mal angefangen. Hier willst du mal sitzen. Kurz hingesetzt. Und immer wieder gekommen. Das ist das, was wir suchen am Anfang. Und solange wir in diesem Modell unterwegs sind, kämpfen wir mit uns selbst. Denn mein Erleben ist immer wieder, dass ich meinen Geist nicht beruhigen kann. Ich kann ein bisschen was dafür tun, damit er nicht noch mehr in Unruhe gerät. Ein bisschen in Ruhe lassen. Oder ich kann natürlich versuchen, ein bisschen mit Energie und Entschlossenheit ans Werk zu gehen. Jetzt setze ich aber richtig anzustrengen. Das klappt dann auch eine Zeit lang, aber nicht dauerhaft. Das ist ungefähr, als würdet ihr so einen Wasserball nehmen und einen Meter unter Wasser drücken. Das geht. Man kann ihn unter Wasser kriegen, kostet unglaublich viel Kraft. Man muss dauernd balancieren, damit dieser blöde Ball nicht aus meinen Händen rutscht. Und er hat einfach eine sehr starke Neigung, wieder nach oben zu kommen. Und diese Neigung hat er einfach, weil es ein physikalisches Kräfteungleichgewicht ist. Der Ball gehört an die Oberfläche. Der gehört gar nicht in diese Tiefe. Das Gleiche passiert, wenn wir mit unserem Geist so umgehen. Je mehr ich meinen Geist manipuliere, desto schlimmer sind die Folgen. Denn ich gerate auf mein Gleichgewicht, drücke den Ball immer weiter nach unten und dadurch erzeuge ich noch mehr Bewegung, noch mehr Unruhe. Weil ich bin ja jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie diesen Ball unter Kontrolle zu halten, mein Samadhi unter Kontrolle zu halten. Das ist das Problem mit Versenkungsstufen. Ich sagte gerade, wenn man die Jhanas erreicht, dann sind das feinstufige Erlebensformen, die sehr angenehm sind, sehr ruhig, die schwingen nach, wenn man sie mal erlebt hat, auch wenn man sie nur ein bisschen erlebt hat, diese Stimmung. Und die strahlen über einen ganzen Tag aus, dieses Gefühl von Ruhe, was man erreicht hat. Nice. Und wenn man das eine Zeit lang trainiert hat, man kann das regelmäßig trainieren, es ist auch nützlich, das zu tun. Wenn man das eine Zeit lang trainiert hat, hat man das Gefühl, dass man so Fortschritte macht. Macht man auch. Man erreicht Zustände, die einem normalerweise nicht zugänglich sind. Man erreicht wirklich diese tiefen Ruhezustände, wo man nicht mehr das Gefühl hat, dass mein Geist von einer Affenmorde hin und her geschoben wird. Prima, prima. Darum geht's also. Das heißt, ich muss dann einfach nur noch weitergehen und dann habe ich es erreicht. Damit schlägt sich ein Zen-Schüler normalerweise jahrelang rum. Oder jahrzehntelang. Oder noch länger. Habe ich jedenfalls getan. ganze Zeit irgendeine Methode zu finden, wie ich diese Ruhezustände, die ja manchmal beim Sitzen auftauchen, wie ich die festhalten kann, wie ich die unter Kontrolle kriege, wie ich dafür sorge, dass aus diesem Funken, aus diesem Flackern ein breites, strahlendes Licht wird, was mein ganzes Leben durchstrahlt. Immer offen, ruhig, gleichmütig bin. Sehr schön. Darum geht es. Und die ganzen Beschreibungen von irgendwelchen Meistern oder so, die ihr kennt, die lassen ja zumindest die Deutung zu, dass es genau darum geht. Und wenn man sich den Buddha anguckt, wie er da so freundlich lächelnd sitzt, dem scheint es auch gut zu gehen. Der Geist ist vollkommen in Ruhe. Und das wird dann zum Problem, dass ich immer noch versuche, etwas für mich zu erreichen, einen besonderen Zustand zu erreichen. Und dass ich glaube, dass dieser besondere Zustand mir jetzt gerade noch nicht zugänglich ist, weil ich das noch nicht gut genug kann. Deswegen muss ich besser lernen, muss mich ein bisschen drangsalieren, muss mich ein bisschen disziplinieren. Da muss ich vielleicht mal ins Kloster gehen, vielleicht geht das da besser. Wahrscheinlich liegt das einfach daran, dass ich nie die Ruhe habe, um wirklich dahin zu kommen. Alle diese Gedanken drehen sich immer noch darum, es gibt ein Ich in mir, das Ich leidet, weil ihm irgendetwas Äußeres fehlt. Und das Äußere ist jetzt auch in meinem Geist. Sei es nur Kontrolle, mir fehlt Kontrolle. Und das muss ich irgendwie abstellen. Wenn ich sitze, dann wird mir relativ schnell klar, so viel Äußeres gibt es hier eigentlich nicht. Sitzen ist ja immer gleich. Also nicht ganz. Im Winter kalt, im Sommer warm. Aber im Grunde genommen ist das Sitzen immer das Gleiche. Ich sitze hier einfach. Bin hier vollkommen in Sicherheit. Mir kann hier nichts passieren. Ich kriege hier zu essen, ich muss mich nicht darum kümmern, was zu essen zu besorgen. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was ich tun soll. Das fällt alles weg bei einem Session. Woher kommt denn also mein Leiden, meine Unruhe? Also finden wir irgendwann raus, mein Leiden kommt aus meinem Geist und da in diesem Moment gerade nichts Neues hinzukommt, was mich leiden macht, es mir aber schlecht geht, kommt es wohl aus meiner Vergangenheit. Das ist das Modell von Karma. Wenn ich mir nicht erklären kann, warum es mir schlecht geht, aus der augenblicklichen Situation, dann muss das aus der Vergangenheit kommen. Dinge, die ich in der Vergangenheit getan habe, gedacht habe, erlebt habe. Wenn man diesem etwas archaischen, einfachen Modell glaubt, dann erlebt man ja immer nur das, was man selbst verursacht hat. Sozial. Ein hilfreiches Modell, um mit sich selbst umzugehen, in vielerlei Hinsicht. Aber es ist auch ziemlich absurd. Also einerseits sagen wir, es gibt kein Ich, aber ich erlebe alles, was ich verursacht habe. Wie soll das funktionieren? Wenn ich sage, es gibt kein Ich, dann ist das Wesen, was die Sachen verursacht hat, jemand anders als ich. Als mein Augenblicks-Ich. Sonst sage ich wieder, alle diese Ichs gehören zusammen. Und dann bin ich wieder bei der Vorstellung eines bleibenden Ichs. Das passt also eigentlich gar nicht zusammen. Was man sagen kann, ist, dass dieses Wesen, was Erfahrungen macht, neben den Dingen, die ich unmittelbar in der Gegenwart erfahre, eben noch das, was man im Buddhismus ein Speicherbewusstsein nennt, im Zugriff hat, aus der Sachen kommen, die nicht aus der unmittelbaren Situation zu kommen scheinen. Das ist mein Karma, die Samen, die da hochkommen. Und in diesem Alaya, Vijnana, in diesem Speicherbewusstsein, das ist ein großes Feld, und in diesem Feld sind Unmengen von Eicheln oder Giersch, falls jemand Unkraut hasst. Aber bleiben wir bei den Eicheln. Denn das Schöne an den Eicheln ist, man weiß gar nicht, wo die herkommen. Bei uns auf dem Balkon zu Hause wachsen Eichen. Und wir haben dann irgendwann rausgefunden, oder sind zumindest auf die Erklärung gekommen, dass die Eichhörnchen, die da wohnen, von Zeit zu Zeit bei uns auf den Balkon kommen, feststellen, dass es da diese Blumentöpfe gibt und dass sie offensichtlich sehr gute Verstecke für Eicheln sind. Und jedes Jahr wachsen da dann halt neue kleine Eicheln. So würde ich das mit dem Alaya Vijnana auch verstehen. Die Sachen, die da auftauchen, die muss gar nicht ich selbst gepflanzt haben. Viele Sachen, die ich als mein Karma erlebe, haben vielleicht andere Leute getan. Haben vielleicht meine Eltern in der Erziehung in mir angepflanzt. Die Geschichte, meine Erfahrungen. Und nicht alles davon habe ich bewusst aus eigener Kraft selbst eingebuddelt. Würde ich nicht sagen, glaube ich nicht. Das heißt, ich finde es relativ absurd, ernsthaft zu sagen, dass alles, was ich erlebe, von mir selbst verursacht ist. Man kann es als hilfreiches Modell benutzen, um nicht zu sagen, die anderen sind schuld, aber im Grunde genommen ist es absurd, beziehungsweise worauf stützt sich diese Annahme? Woher kommt diese Theorie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie kommt eigentlich aus dem Bereich des Hinduismus, der wirklich von einer Seelenwanderung ausgeht, wo es nämlich die ganze Zeit dieses Ich gibt. Und da ist es natürlich ein sinnvolles Modell zu sagen, alles, was mir begegnet, habe ich mal selbst angerichtet. Aber in einem buddhistischen Modell, in einem buddhistischen Weltbild, wo es eigentlich gar kein bleibendes Ich gibt, ergibt diese Vorstellung nicht besonders viel Sinn. Gut, da ist also jetzt dieses große Feld, das Alaya Vijnana, und da sind die ganzen Eicheln drin. Und wenn die Umstände passend sind, dann kommen diese Eicheln heraus und verwandeln sich in Eichen. Wenn die Umstände passend sind, ist ja klar. Also wenn keine Sonne scheint, wenn es keinen Sommer gibt, gibt es keine Ernte. Irgendwie müssen die Umstände passend sein. Wenn die Umstände nicht passend sind, bleiben die Eicheln da einfach drin. Und nichts passiert mit ihnen, gar nichts. Können da aber ziemlich lange drin bleiben. Die können auch 10 Jahre drin bleiben. Und dann sind die Umstände da und dann kommen sie raus. Das, was wir mit Sazen machen wollen, ist eigentlich zu verhindern, dass diese Eicheln rauskommen. Wir wollen keine Unruhe, wir wollen, dass diese Fläche schön ruhig und gerade bleibt. Also sollen da keine Eicheln rauskommen. Das heißt, unsere Sazen-Übung sieht eigentlich so aus, dass wir das Licht ausmachen. Dass wir die Umstände, die das Karma reifen lassen, versuchen auszuschalten. Und wenn diese Umstände nicht da sind, passiert halt nichts. Eicheln bleiben im Boden, aber sie wachsen eben auch nicht raus. Prima, prima. Ich habe das Ziel erreicht. Ruhe. Ganz große Fläche. Das Alaya Vishnana ist unendlich groß, ist vollkommen ruhig. Die Oberfläche ist von nichts gefurcht, vollkommen glatt. Das ist der Geist, den ich will. Das geht dann eine Zeit lang. Das kann mit Übung sogar ziemlich lange gehen. Genauso wie man den Wasserball mit zunehmender Geschicklichkeit ziemlich lange unter Wasser halten kann. Aber es geht eben nicht für immer. Und egal wie lange ich jetzt Samadhi geübt habe, Samadhi üben, eine bestimmte Form von Samadhi üben heißt eigentlich nur, meinen Geist davon abhalten, auf karmische Einflüsse zu reagieren und überhaupt zu verhindern, dass diese karmischen Wurzeln sich in irgendeiner Art und Weise ausleben können, bewirkt eben nicht das Verschwinden dieser Wurzeln. Die Wurzeln bleiben da. Und wenn ich aus meinem Samadhi wieder rauskomme, irgendwann, dann kommen diese Eichen wieder aus dem Boden und entstehen wieder neu. Und die Situation ist noch schlimmer als vorher, weil während ich vorher daran gewöhnt war, dass da halt so ein Wald ist, da habe ich jetzt mal einige Zeit das Erleben gehabt, wie es eigentlich sein könnte. Riesige, blanke, polierte, glatte Fläche. Vollkommene Ruhe. Und dann komme ich aus dem Samadhi raus und meine schöne Ruhe ist wieder weg. Wieder alles voll mit irgendwelchen Bäumen und irgendwelchen Trieben, die da aus dem Boden rauskommen. Gestrüpp. Verstrickungen. Dieses Spiel kann man beliebig oft wiederholen, aber am Resultat ändert sich nichts. Wenn ich so mit meinem Geist umgehe, dann kann ich eine Zeit lang eine bestimmte Form von Ruhe erzeugen und dann komme ich wieder raus und das ist wieder genauso wie vorher. Das ist das, was wir sehr oft auf Sessions erleben oder wenn wir mit Sessions anfangen. Die ersten Sessions sind sehr anstrengend, körperlich für die meisten Leute, schmerzhaft vielleicht. Aber weil es so neu ist und weil es so schmerzhaft ist, konzentriere ich mich wirklich nur auf meinen Schmerz. Ich bin so vollkommen in Anspruch genommen davon, dass ich überhaupt nicht an die Welt da draußen denke. Also obwohl ich Schmerzen habe, vielleicht, verschwindet meine Wahrnehmung der Außenwelt vollständig und tatsächlich erreiche ich zeitweise, vielleicht nur kurz, so einen Zustand der Ruhe. Und dann ist das Session vorbei und ich gehe auf die Straße. Alles kommt mir sehr, sehr laut vor. Und die ganzen Sachen, die ich versucht habe, unter Kontrolle zu kriegen, tauchen wieder auf. Plopp, 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 sind sie wieder da. Und dann denke ich, ich habe ja irgendwas falsch gemacht. Es hat nicht funktioniert. Eigentlich müsste mein Geist doch immer so sein wie auf dem Session. Voll konzentriert, alles glatt. Und damit schaffe ich einen Anspruch an mich selbst, der nicht erfüllt werden kann. Das ist nicht das Wesen meines Geistes, so glatt zu sein, ohne sich zu verändern. Es ist nicht das Wesen meines Geistes, es ist ganz bestimmt nicht wünschenswert, dass ich meinen Geist einfriere. Weil Samadhi ist eine Form von Geist einfrieren. Also eine bestimmte Form von Samadhi. die wir aber am Anfang suchen. Wenn ich nichts fühle, wenn ich betäubt bin, dann leide ich auch nicht. Also muss ich jetzt einfach nur länger machen. Und wenn ich es irgendwann schaffe, dass es ein endloser Zustand ist, leide ich nie wieder und das ist das Nirvana. Das nennt man dann wirklich Hinayana als abfälligen Begriff, kleines Fahrzeug. Weil es eigentlich genau das ist. Das ist so eine Art Drogen nehmen für Leute, die zu feige sind, das Zeug auf der Straße zu kaufen. Weil ich einfach versuche, einen Zustand des Nicht-Fühlens zu erreichen, Nicht-Wahrnehmens. Und glaube, das ist der Weg. Und mein Geist, anstatt den groß und weit und offen zu machen, ganz klein und hart zu machen. Einen kleinen Kern. Und natürlich verstärke ich damit weiter meine Ich-Illusion, meine Vorstellung vom Getrenntsein. Dann muss ich nämlich eifersüchtig die Ruhe meines Geistes beschützen. Irgendwelche Leute dann nerven, laut sind, laute Musik hören oder rumschreien. Fürchterlich, unerträglich. Oder wenn jemand meinen sorgfältig geregelten Meditationsablauf, meinen Tagesplan kaputt macht, irgendwas daran ändert, zum Beispiel 5 Minuten kürzer sitzt oder so, Katastrophe. Was ich dann erkennen kann, wenn ich etwas reflektiere, und reflektieren ist eben notwendig, ist, dass ich in Wirklichkeit leide. Der Buddha hat gesagt, immer wenn du leidest, finde raus, an was du haftest, was du versuchst festzuhalten. Für ihn war das ein Naturgesetz. Es gibt kein Leiden ohne Festhalten. Wirklich gar kein. Das heißt, ich kann Schmerzen haben, aber das macht nichts. Das sind einfach nur Schmerzen. An der Vorstellung festhalten, dass ich diese Schmerzen nicht haben darf, das ist Leiden. Wenn mein Geist verwirrt ist oder müde ist oder hin und her geworfen wird, das macht nichts. Darunter muss ich nicht leiden. Ich leide nur darunter, wenn ich die Vorstellung habe, dass mein Geist ruhig sein müsste. Damit machen wir uns die Hölle, sobald wir aus dem Session rausgehen. Dass wir sagen, so, ich hatte auf dem Session diesen ruhigen Geist und den will ich draußen jetzt auch den ganzen Tag haben. Und wenn das nicht so ist, ist das falsch. Ist die Übung falsch? Müssen wir irgendwas anderes suchen? Vielleicht mal zu den Tibetern gehen? Vielleicht gibt mir so eine Visualisierungsübung, das spricht dann ja noch das Sehbewusstsein an, vielleicht hilft das irgendwie, oder Mantras. Also vielleicht ist diese Zen-Übung einfach zu stumpf. Vielleicht trainiert man das nicht richtig. Oder was ich auch manchmal höre, im Zen wird der Körper zu wenig einbezogen. Finde ich immer lustig, das ist die körperlichste Meditationsübung, die ich kenne. Aber nichtsdestotrotz ist die Annahme dann, irgendetwas ist an der Zen-Übung falsch, weil dieses Ergebnis nicht eintritt. Meine Übung ist irgendwie nicht richtig, weil mein Geist nicht immer so blitziblank poliert ist. Und das Einzige, was falsch ist, ist dieser falsche Anspruch, diese falsche Suche nach einem anderen Geist. Das ist das, was der Buddha Leiden nennt. Den Wunsch, dass etwas anders ist, als es gerade ist. Das ist Leiden. Oder das ist der Motor für Leiden. Das heißt, um den Geist zu beruhigen, ist die erste Hilfe sowieso zu versuchen, mit dem Geist nichts zu machen. Wenn ich eine Wasserschale nehme und sie in die Hand nehme und sie ein bisschen bewege, Wellen. Und wenn uns jetzt jemand sagt, bring diese Wellen zur Ruhe, dann wäre das Erste, was wir versuchen, ein bisschen daran rumzuwackeln, um diese Wellen auszulöschen. Kann jeder mal ausprobieren als Experiment, was dann passiert, ob die Wellen dann weniger werden oder nicht. Und genau das Gleiche passiert mit meinem Geist, wenn ich das versuche. Wenn ich an meinem Geist rummanipuliere, um ihn ruhig zu machen, erschaffe ich noch mehr Unruhe. Weil ich zusätzlich zu der Unruhe, die vielleicht da ist, die überhaupt nichts macht, noch eine äußere Bewegung hinzufüge, die ständig versucht, diese Unruhe auszugleichen, diese Wellen zu glätten. Das Beste ist also wirklich zu versuchen, meinen Geist nicht zu manipulieren. Und das andere, was genauso wichtig ist, ist zu versuchen, meinen Geist wirklich ungetrennt zu erleben. Das heißt, wenn es Unruhe gibt, nicht zu versuchen, die wegzudrücken oder irgendetwas zu machen, damit die weggeht. Genauso, wie wir das bei den Einführungen immer sagen, wie man mit dem Atem umgehen soll. Der Atem beruhigt sich vollkommen von selbst. Es ist auch nicht notwendig, daran irgendwie rumzumanipulieren. Kann man machen. Pranayama zum Beispiel, Yoga-Technik, macht genau das, indem bestimmte Techniken trainiert werden, um den Geist zu den Atem zu beruhigen, aber es ist überhaupt nicht notwendig. Wir brauchen den Atem nicht ruhig zu machen. Er beruhigt sich von selbst. Und wenn er sich nicht beruhigt, macht das auch nichts. Wir sind alle schon mehrere Jahrzehnte alt und bisher haben wir immer noch genügend Luft gekriegt, sonst wären wir tot. Deinen eigenen Geist ungetrennt erleben, heißt letztendlich auch zulassen, dass im Alaya Vijnana diese Eicheln rauskommen, dass diese Triebe rauskommen, dass dein Geist nicht eingefroren ist, dass mein altes Karma sich entfalten kann. Und zwar einfach deswegen, weil dieses Karma eine Art Potenzial ist. Das sind einfach Sachen, die sind in mich eingepflanzt und die werde ich auch nicht einfach los. Das ist das, was ich erlebe, wenn ich sitze und mein Geist unruhig wird. Etwas aus der Vergangenheit. Eine Energie kommt hoch. Wenn ich nicht erlaube, dass diese Energie sich entfaltet, wenn ich meinen Geist einfriere, dann bleibt sie da und sie kommt irgendwann wieder. Und sie kommt wahrscheinlich auch dann wieder, wenn ich gerade nicht bereit bin, damit umzugehen. Diese Energie wartet einfach auf eine Gelegenheit, sich auszuprägen. Und das kann passieren, wenn ich sitze. Das kann natürlich auch draußen passieren, auf der Straße. Wenn ich gerade mit jemand in einer Konfrontation bin, dann kommt es halt auch. Die Energie ist da und ich kann sie nicht wegsitzen. Aber was ich lernen kann, ist, dieser Energie Raum zu geben und zu schauen, was dann daraus wird. Dass die Samen aus der Erde kommen, kann ich nicht verhindern. Das sollte ich eben auch nicht verhindern, weil diese Energie ist da. Aber ich kann auf diese Samen achten. Ich kann gucken, wie diese Bäume sich entwickeln. Ich kann darauf Einfluss nehmen. Einfach dadurch, dass ich sie beobachte, mir nicht. Ich kann damit eins werden. Und das ist letztlich der Weg, davon frei zu werden. Nicht, dass es keine Bäume gibt. Nicht, dass es kein Wachstum gibt. Nicht, dass mein EEG eine Nulllinie zeigt. Sondern, dass die Sachen, die da drin auftauchen, mir nichts mehr ausmachen. Dass sie mich auf einer tieferen Ebene nicht beunruhigen. Weil ich sage, die dürfen alle da sein. Dann kann ich so etwas tatsächlich wie Ruhe erleben, wenn mein Geist vollständig unruhig ist. Und dann kann ich so etwas wie Frieden erleben, wenn mein Geist überhaupt nicht friedlich ist, auf einer tieferen Ebene. Wenn ihr zum Beispiel wütend auf jemand seid, kann man auf Sessions, wenn man das Glück hat, gut üben. Die Wut einzusperren funktioniert nicht. Da kann man viele, viele Sitzrunden mit verbringen. Das geht nicht weg. Vielleicht geht es irgendwann weg nach Jahrzehnten, aber das ist ganz normal, einfach verschwindet, indem man versucht, das zu ignorieren. Hat bei mir nie funktioniert. Wenn ich dagegen eins werde mit diesem Gefühl von Wut, wenn ich wirklich versuche, das möglichst intensiv zu spüren, dann ist das tatsächlich ein sehr energetischer Zustand, hellwach, was eigentlich sehr angenehm ist, wenn man schläfrig ist, wenn man wütend ist, schläft man nicht ein. Und eigentlich ist es eine sehr klare, helle Energie. Wirklich einfach reine Energie. Was wir normalerweise mit dieser Energie machen, weil wir sie nicht ertragen, ist, dass wir sie sofort gegen irgendjemand anders abschießen, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, weil wir versuchen, da rauszukommen. Und das kann man beim Sitzen einfach sehr gut üben, diese Energie wahrnehmen und meinem Geist zuhören, was er damit machen möchte. Was mein Karma, meine Neigung mit dieser Energie gerne anfangen würden. Dass wir mich gegen irgendjemand richten, in irgendeine Aktivität verfallen, wie ich damit irgendwie umgehen kann, wie ich die Welt gerade biegen kann, damit diese Wut verschwindet, um nicht abzureagieren. Holz hacken, was auch immer. Und das einfach nicht zu tun. Das Wesen des Zazen ist eigentlich wirklich nichts tun. Und nichts tun bedeutet eben auch, meinen Geist nicht beruhigen, sondern einfach das, was ist, möglichst intensiv wahrnehmen und zu akzeptieren, dass was immer ich wahrnehme, wichtig ist. Eine Kalligraphie, die Harada Roshi gemacht hat, war beschriftet mit jede Schneeflocke fällt genau richtig. Und darum geht es eigentlich. Das kann man sich jetzt nicht die ganze Zeit vorbeten, aber von Zeit zu Zeit kann man diesen Gedanken mal wieder vorkramen. Und zwar besonders dann, wenn man das Gefühl hat, im Moment ist echt alles falsch. Alles geht schief, nichts läuft richtig. Oder wenn irgendetwas Schreckliches passiert ist. Irgendetwas, womit ich absolut nicht einverstanden sein kann. Dann einfach kurz diesen Gedanken rauszuholen, jede Schneeflocke fällt genau richtig, weil sie nämlich gar nicht anders fallen kann. Wie Ajahn Chah sagte, erzähle ich immer wieder gerne. Der Wunsch, dass ich nicht dem Altern und dem Sterben unterworfen bin, ist einfach der Wunsch, dass eine Ente ein Huhn ist. Und kein Mensch würde sich das wünschen. Kein Mensch würde sich wünschen, dass die Schwerkraft verschwindet. Das ist vollkommen okay. Wir haben kein Problem mit der Schwerkraft. Obwohl die Schwerkraft so eine schreckliche Gewalt ist. Ich mache wieder vorne übers Geländer springe. Tötet sie nicht. Böse Schwerkraft. Wenn ein Opfer. Natürlich nicht. So gehen wir damit nicht um. Wir können vollkommen frei mit der Schwerkraft umgehen. Schwerkraft ist super praktisch, weil man kann die Teekanne irgendwo abstellen. Wenn man diese Aufnahmen von der MIR oder von der ISS sieht, ohne Schwerkraft ist es ziemlich unpraktisch teilweise. Also, wir können mit dieser Sicht, dass jede Schneeflocke genau richtig fällt, die Schwerkraft richtig mit der Schneeflocke umgeht, sehr gut umgehen. Und in ganz vielen Fällen können wir mit Sachen umgehen, wo man denken könnte, dann müssen wir leiden. Müssen wir gar nicht. Wir können nicht fliegen und es macht nichts. Kein Mensch, außer Icarus vielleicht, leidet darunter, dass er nicht fliegen kann. Und kein Mensch muss darunter leiden, dass sein Geist nicht ruhig ist. Brauche ich gar nicht. Ich kann einfach sagen, mein Geist fällt genau richtig. Genau jetzt, genauso wie er ist. Und mehr ist gar nichts zu tun, als das zu erleben und sich dagegen nicht zu wehren. Vielen Dank.